Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das zweite Buch Mose. Gott wird als mächtiger und liebevoller Retter dargestellt, der sein Volk durch Wunder wie den Auszug aus Ägypten befreite. Trotz ihrer Untreue erwies er den Israeliten immer wieder Barmherzigkeit und Führung. Im Zentrum steht nicht Mose, sondern ein Gott der Beziehung, der uns nahe sein will. Die Ereignisse zeigen uns auch heute, wie Gott wirklich ist, treu, nahbar und voller Liebe. Und sie laden uns ein, ihm zu begegnen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Sabbatschule, die wir jetzt gemeinsam hier mit euch zusammen und hier mit meiner Runde besprechen wollen und nachdenken wollen und lesen wollen, die Bibeltexte. Zu meiner Rechten ist hier Dennis, René und Johannes. Wahrscheinlich kennen viele uns schon. Und mein Name ist Bojan. Wir wollen gemeinsam jetzt uns die Zeit nehmen und zuerst wollen wir beten, dass uns Gott segnet durch seinen Heiligen Geist. Vater unser, ich danke dir aus ganzem Herzen, dass wir zusammengekommen sind, um dein Wort zu studieren. Und wir haben so ein wunderbares Thema heute, Herr, um deine Herrlichkeit besser zu verstehen. Und das ist das Tiefste, was wir suchen, Herr, weil du gut bist und weil du uns faszinierst, weil du uns alle eines Tages bei dir haben möchtest. Wir danken dir und bitten dich jetzt, dass dein Heiliger Geist uns führt hier, wenn wir nachdenken, lesen und auch zu Hause bei unseren Zuschauern und Zuhörern, dass wir alle gesegnet werden. Im Namen Jesu danke ich dir. Amen.
Amen. Amen.
Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Was für ein schöner Satz. Gibt es in deinem Leben eine Situation, jetzt die Frage an alle, natürlich auch euch hier ganz, auf euch ganz persönlich, wo du ganz tief Gottes Herrlichkeit erlebt hast? Habt ihr sowas mal erlebt, wo ihr gesagt habt, das ist jetzt Gottes Herrlichkeit, was wir hier erleben? Was doch anders ist als sonst, wenn wir nur so lesen oder so Alltagsandacht machen?
Vor Jahren einmal habe ich am Freitagabend nichts mehr vorbereiten müssen für den Sabbat und dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen, im Buch Das Leben Jesu, das Sieg der Liebe zu lesen, diese Kreuzigungsgeschichte. Und ich habe gelesen und gelesen, 30, 50, 70 Seiten, 100 Seiten. Ich habe nicht mehr aufhören können. Ja. Es war jetzt nicht Herrlichkeit mit Schein und Glorienschein, sondern das war Herrlichkeit von einer ganz anderen Seite. Und es hat mich dermaßen gepackt, dass ich dann, glaube ich, bis Mitternacht gelesen habe.
Schön. Also was mich besonders anspricht ist, wenn es vom Wetter her sehr unruhig wird, wenn ein Sturm aufzieht, wenn so die ganze Gewalt der Natur langsam so sich aufbaut und sich entladen will, es erinnert mich an die Situation, in der Gott Hiob begegnet und aus dem Wettersturm regnete. Ich erinnere mich zurück noch in meine Kindheit und Jugendzeit. Wenn so richtig ein Sturm aufgezogen bin, bin ich gerne raus joggen oder Radfahren, um einfach das Ganze so richtig zu erleben. Später wurde das Ganze auch geistlich noch ein bisschen tiefer und mir geht es bis heute so, wenn sich richtig ein Sturm zusammenbraut und man die Gewalt der Natur spürt, habe ich fast das Gefühl, Gottes Gewalt spüren zu können, seine Kraft. Geht mir auch so, wenn ich irgendwo auf dem Wasser unterwegs bin, wenn es nicht ganz ruhig ist, wenn es unruhiger wird, wenn es richtig, also die Gewalt in der Natur spürbar ist. In so Momente, wo ich den Eindruck habe, Gott so irgendwie ganz nahe zu sein, besonders zu spüren.
Schön.
Ich würde sagen, wenn man Gottes Vergebung erlebt hat, also wenn man denkt, so man hat das so was Schlimmes gemacht, was man vielleicht selbst sich gar nicht richtig vergeben kann. Aber man erlebt dann, dass Gott einem wirklich vergeben hat. So Gott ist so groß, einfach, dass er das trotzdem vergeben kann und dann ist das Problem gelöst und man fühlt sich frei und der Stein sozusagen ist weg vom Herzen. Das ist, glaube ich, wenn man wirklich Gott erlebt hat. Das ist auch, glaube ich, mehr als wenn man irgendwelche Wunder oder so im Leben mehr erlebt hat. Das ist dann schon noch eine Nummer höher, dann hat man wirklich Gottes Charakter irgendwie ganz nah erlebt und erkannt.
Wenn man weiß, man ist schuldig und hätte eine Konsequenz verdient und wird befreit. Ne? Oh, wie schön. Ja, in die Richtung geht auch die Lektion diese Woche in dieser Art von Herrlichkeit Gottes, obwohl es natürlich sehr verschiedene Aspekte gibt, wo wir seine Herrlichkeit sehen können. Ne? Ob das mit Glorie wäre auch oder Natur. Oder dann solche ganz persönlichen Sachen der Vergebung. Ne? Da geht die Lektion auch hin. Interessant, der Schreiber, ich finde es dieses Mal, würde ich am liebsten die ganzen Texte auch lesen, weil sie sehr, sehr schön darstellen. Also er zeigt auch, es ist wie Gottes Universität, die keinen Abschluss hat, wo wir einfach weitergehen, wo uns Gott weiterführt. Ne? Und jetzt nimmt uns die Lektion natürlich zu Mose in sein Leben rein und zeigt uns, wie das auch ein Prozess war, wie uns Gott mehr und mehr ihn in diese Herrlichkeit geführt hat. Dieses Gymnasium Gottes, wie es hier genannt wird, fand ich sehr gelungen. Wir fangen an mit Sonntag jetzt von der Lektion mit dem Zelt der Begegnung. Und da würde ich tatsächlich auch diese Frage lesen. Aber erstmal lesen wir den Text in 2. Mose 33, 7 bis 11. 2. Mose 33, 7 bis 11. Dennis, würdest du das lesen? Es sind sehr viele Texte zu lesen. Wir werden natürlich nicht alle lesen, aber eigentlich sollen wir die ganzen 2, 3 Kapitel lesen. Aber so, ich hoffe, das hat ja jeder schon mal gelesen oder jetzt die Woche. Aber jetzt ein paar Texte müssen wir lesen, um uns da richtig rein zu versetzen.
Also 2. Mose 33, 7 bis 11.
Genau.
Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager, und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf, und jedermann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes, und er redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes.
Dankeschön. Jetzt wollen wir uns mal rantasten an diese ganze Geschichte, die ja sukzessive hier weitergeht. Also beginnen wir jetzt mit diesem 33. Kapitel. Und ich stelle jetzt auch die Frage, so wie sie hier geschrieben ist, warum beauftragt Gott Mose, ein Zelt der Begegnung zu bauen? Was wäre so die einfache Antwort erstmal?
Ja, der Name sagt es schon, Zelt der Begegnung. Es geht also darum, dass Gott seinem Volk begegnen möchte. Und da gibt es dann einen Platz, an dem man ihm wirklich leibhaftig begegnen kann. Sie konnten natürlich nicht hineingehen, so wie Mose, und von Angesicht zu Angesicht mit Gott sprechen. Aber seine Herrlichkeit, die Wolken, die Feuersäule, die haben sie immer sehen können.
Mhm. Ist das auch so sukzessive? Mose war einfach schon weiter. Ist mir gerade jetzt spontan die Frage gekommen. Ne? Mose konnte schon rein, Josua, ja. Aber es ging schon in die Richtung.
Also das Problem ist ja, das ist ja genau nach dem goldenen Kalb die Geschichte. Das heißt, das ist ja allein schon was Besonderes, dass Gott ein Zelt der Zusammenkunft haben will, wo er vorher sagt, er will sie alle vernichten, so, weil sie halt so gesündigt haben. Und Mose ist der Einzige, der jetzt dann noch die Chance hat, noch zu Gott zu kommen. Und das Zelt ist ja auch nicht im Lager mehr. Eigentlich wollte Gott ja unter dem Volk sein, und jetzt ist das Zelt der Zusammenkunft außerhalb des Lagers. So, und das ist, dass Gott das trotzdem haben will, diese Zusammenkunft, das ist, glaube ich, an der Stelle schon was Besonderes. Und das weiß das Volk auch, sonst würden sie da nicht alle so am Zelt, am Eingang ihres Zeltes stehen und gucken, was da passiert. So.
Einerseits ist Zelt der Zusammenkunft oder der Begegnung, wie es da bei mir heißt, Nähe. Andererseits ist aber auch die Distanz da. Es ist nicht mitten unter dem Volk, sondern es ist draußen irgendwo. Und sie müssen ein Stück gehen, damit sie dorthin kommen. Wahrscheinlich wollte Gott ihnen damit auch ein bisschen zeigen, dass das, was sie mit dem goldenen Kalb angestellt haben, nicht gut war und ihn in seiner Allmacht und Göttlichkeit geschmälert hat. Und drum diese Distanz. Und trotzdem, es ist ja nett, wenn da so berichtet wird, wie die Leute dem Mose nachschauen, wenn er dorthin geht. Irgendwie haben sie das beobachtet, und das muss auf sie einen großen Eindruck gemacht haben, sonst wird es wahrscheinlich gar nicht erwähnt sein.
Genau, und da würde ich jetzt gerne weiter vertiefen. Es kommt ja hier im Text vor, dass Mose von Angesicht zu Angesicht ihn geschaut hat, wie ein Freund mit seinem Freund. Habt ihr jetzt irgendeine Idee, was das Zelt der Begegnung, hat das was mit Freundschaft zu tun? Können wir damit auch Freundschaft verbinden? Wenn ja, wie?
Also ich denke, mit einem Freund reden, da redet man ja schon auf eine besondere, intime Art möglicherweise. Und ich glaube, das Zelt, dass man in diesem Zelt zusammenkommen kann mit Gott und er redet dann mit Mose wie mit einem Freund, das bedeutet, glaube ich, schon eine besondere Nähe, eine besondere Tiefe der Beziehung, die Mose zu Gott hatte. Vielleicht die auch keine andere hatte, aber die irgendwie Gott und Mose schon verbunden hat da.
Mhm.
Da steht ja auch, von Angesicht zu Angesicht haben sie miteinander gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob man das ganz wörtlich nehmen muss. Ja. Das heißt, es war große Nähe da zwischen Mose und Gott. Mit dem Volk hat es ein bisschen anders ausgesehen. Aber ich glaube, das ist einfach menschliche Sprache. Damit hat jeder verstanden, die sind sich sehr nahe. Das ist also wie wenn wir an einem Tisch sitzen würden. Aber ich glaube, nachdem die Geschichte ja dann weitergeht und Mose Gott noch einmal sehen will, dass er ihn hier noch nicht gesehen hat, weil sonst hätte die weitere Geschichte nicht wirklich Sinn.
Genau, da haben wir die anderen Texte, die das dann wieder definieren, dass es ja nicht so war. Und hier ist ja auch die Wolkensäule, die herabkommt. Mhm. Interessant. Später im Heiligtum musste ja auch der Rauch sein, ja, wenn man reinging. Das heißt, vielleicht waren so Nebeleffekte, dass man gar nicht sieht, aber man ist ganz nah. So scheint es zu sein. Ja. Die Wolke kam runter, deswegen war es schon irgendwie in dem Sinne große Nähe, aber noch nicht richtig gesehen, was er später sagt. Ne?
Und das ist auch nicht nur bei Mose. In Vers 11 hören wir, dass Josua in dem Zelt, im Inneren des Zeltes blieb, wenn Mose wieder zurück ins Lager ging. Das wirkt so als Nachsatz in dem Sinne, dass Josua vielleicht sogar noch etwas mehr diese Intimität Gottes genoss. Er ist länger noch geblieben. Und natürlich, wir wissen, was später passiert bei Josua. Er wird auch irgendwie vorbereitet auf das Werk, das später mal kommen würde, wenn er Moses Nachfolger wird. Er muss nicht ganz neu anfangen, sondern er ist hier schon mit rangenommen, sogar in diese Nähe Gottes, diese besondere.
Also wer ist würdig, ein Nachfolger von Mose zu werden? Nicht einer, der politisch, militärisch der Chef ist und der Anführer ist, sondern einer, der eben besondere Nähe zu Gott sucht. Das ist schon spannend. Ich meine, der Josua und die Kundschafter und solche Geschichten, da stellt man ihn schon auch ein bisschen so als Held dar. Aber diese Nähe zu Gott, das war das Entscheidende, offensichtlich, um geeigneter Nachfolger für Mose zu werden. Und Mose legt die Latte natürlich sehr hoch durch seinen Charakter.
Und da sieht man aber, wie wichtig die Gemeinschaft mit Gott dafür ist.
Ja.
Also es kommt nicht von einfach so, sondern man muss schon eng, oder die Nähe zu Gott muss man schon suchen, damit man so eine Beziehung haben kann mit Gott, dass er auch einen seinen Freund nennt. Das haben wir ja sonst nur bei Abraham vorher gehabt.
Ja, ja. Genau, also wir sehen hier, dass sogar hier das Zelt, das ist ja was Dingliches, Stoffliches, ja, ein Ort der Begegnung. Auch das spielt eine Rolle, ja. Wir haben natürlich oft sehr schnell dann, wie es hier in der Lektion steht, später darf man nicht mit der Stiftshütte verwechseln, aber es war ja schon etwas Primäres da, ja. Gott gibt etwas, nachher sagt er sogar meine Wohnung, ne? Wenn ich zu jemandem in die Wohnung darf oder in die Nähe oder schon in den Garten oder so, das ist schon, ja, zu einem reichen Menschen in die Wohnung zu kommen, ist schon ein Privileg, ne? Zum Promi oder so, ne? Und hier Gott, er nimmt ja diese Bilder, die wir damals gekannt haben und heute nach wie vor, ne, jetzt noch als Zelt, Stiftshütte, Tempel, Wohnung. Wenn ich hier am Bogenhofen denke, es ist eine Sache, im Unterricht zusammen zu sein. Ja, es sind ja manchmal bilden sie auch Pärchen hier im Bogenhofen. Ne? Ist ja normal, wir sind ja menschliche Wesen. Ne? Unterricht, Speisesaal, aber irgendwo haben wir ja Bänke draus, interessanterweise. Bänke und schöne Liegebänke und also schöne Möglichkeiten, wo wir auch unseren Schülern hier die Möglichkeit geben, auch sich zu begegnen, ja, auch mal im Einzelgespräch, ne? Und manchmal entstehen Freundschaften, jetzt auch Freundschaften, nicht nur Mann-Frau-Freundschaften, ja, das ist schön, wir brauchen manchmal auch Orte, die uns helfen, auch beim Essen manchmal und so auch hier das Zelt der Begegnung. Interessant, dass es da tatsächlich dieser Begriff Freundschaft kommt. Und das wird jetzt weitergeführt in der Lektion, also im Prinzip im Bibeltext gehen wir weiter. René, möchtest du jetzt 2. Mose 33, Vers 12 bis 17 lesen? Also
gerne.
Das ist ein Schritt, der hier kommt.
Mose nun sagte zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf. Aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst, wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen, ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, so dass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Er antwortete, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Er aber sagte zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden? Der Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen, denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen.
Ja, spannender Text. Ne? Das haben wir ja selten in der Bibel, solche Dialoge, so persönlichen Dialoge. Ja, es ist faszinierend, das zu studieren. Jetzt kommt hier die Frage, was wollte Mose von Gott gern gelehrt bekommen? Warum verlangte er danach, dass Gottes Gegenwart ihn führen soll? Ja, das Zweite schon so verlangen. Oder ich würde es noch weitergehen sagen, welche Bedürfnisse, Mose, seht ihr da? Was steht hier dahinter? Um was geht es hier?
Im Grunde, die Geschichte der letzten Wochen und Monate hat ja gezeigt, dass Gott mit ihnen unterwegs ist, nicht der Auszug aus Ägypten und so weiter und so fort. Und trotzdem hat Mose, so scheint es mir hier, Sehnsucht nach einer noch tieferen Beziehung. Also die Wunder waren groß und großartig, aber er will noch mehr haben. Das klingt fast unbescheiden, aber ich würde das eher als diesen innigsten Wunsch, ganz, ganz nahe bei Gott zu sein, deuten.
Hier ist wieder die Rede von dem Angesicht. Von dem haben wir ja vorher gerade gehört, in Vers 11 von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Und Mose besteht gewissermaßen darauf, ja, während wir vorher schon Ende Kapitel 32, dann 33 wieder dieses Thema haben. Wer führt denn jetzt das Volk? Mose soll das Volk, das er aus Ägypten geführt hat, dorthin führen. Dann sagt Mose, nein, ohne dich will ich nicht gehen. Gott sagt zu, ich gehe dann, aber schicke den Engel vor mir her, in dem ist mein Name. Also wir merken so ein bisschen, nicht einen Streit, aber eine Diskussion über die graduelle Nähe, mit der Gott wirklich mitgeht. Und das Angesicht ist jetzt hier wieder dieses Schlüsselwort, das deutlich macht, er höchst persönlich. Da kommt nicht einfach nur, wenn man das so sagen darf, ein Engel. Er ist nicht nur am Rande des Lagers, er ist mitten unter ihnen und führt sie bis ans Ziel.
Und das Besondere ist, wenn ich hier den Vers 14 so lese, da hört man immer so raus, so Gott sagt ihm zu, er geht mit Mose mit. Und das scheint ihm mit dem Mose nicht zu reichen. So, und dann kommt hier in Vers 16, ich und dein Volk. So, also er möchte, dass Gott auch mit dem Volk mitgeht. Also es ist nicht nur einfach eine Sache so zwischen Gott und Mose, die ihm da jetzt wichtig ist, sondern er will auch, dass Gott dem Volk genauso nahe ist.
Richtig. Ja. Im Vers 13 steht ja, lass mich doch deine Wege erkennen. Mhm. Erkennen, das hat weniger im biblischen Sprachgebrauch mit Wissen zu tun, dass ich verstehe, in welche Richtung wir gehen müssen, Norden oder Osten oder Süden oder wo auch immer hin, sondern erkennen ist eigentlich immer ein Beziehungswort. So wie Adam seine Frau erkannte und wir verstehen sofort, das ist ein Beziehungswort. Also er möchte noch mehr Beziehung zu Gott, so scheint es mir. Die ist eh schon eng, ja. Aber er möchte diesen Prozess der Nähe Gottes noch vertiefen, so scheint es mir.
Ich möchte auch nochmal auf Vers 17 eingehen. Dennis hat eben schon gesagt, dass Mose irgendwie derjenige ist, der kriegt die Nähe zugesagt. Mose bittet aber dann auch für das Volk. Ja, Gott soll nicht nur mit ihm gehen. Und dann schaue ich mir Vers 17 an. Und Gott macht dann deutlich, der Wunsch, den du ausgesprochen hast, denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Ich kenne dich mit Namen. Auch hier ist es nicht die Rede von dem Volk. Er lässt sich drauf ein, aber eigentlich ist es wegen Mose. Und das macht hier auch noch einmal mehr deutlich, wie enorm wertvoll und einflussreich eine Fürsprache sein kann von jemandem, der wirklich mächtig als Fürsprecher ist. Da kann eine Person für ein ganzes Volk eine Menge erreichen. Das haben wir in Kapitel 32 als ein wichtiges Thema und wir haben es jetzt hier in 33 erneut.
Und ich glaube, das ist auch wieder wegen der Beziehung, die beiden hatten. Weil Gott kennt ihn mit Namen. Das ist sein Freund, der an Gott diese Bitte richtet. So. Und ich glaube, das ist so die Grundlage, warum das funktioniert, warum Gott sich darauf einlässt, eben weil so eine enge Beziehung da ist.
Hier geht es um ein ganzes Volk, das wird später gezählt. Da kommen auf 605.000 noch was Personen, die da zusammen sind, nur die Männer. Wenn ich mir das überlege, hier wird für ein ganzes Volk von einem gebeten und Gott lässt sich darauf ein, wenn wir für unsere Familie bitten, die so viel kleiner ist, wenn wir Gott wirklich nahe sind und Gott auch zu uns sagen kann, das ist ein Freund von mir, der ist mir wichtig, dann gehe ich mal fest davon aus, dann wird seine Fürsorge auch für eine Familie reichen, selbst wenn sie so halsstarrig ist wie Israel damals.
Stimmt. Ja, schöne Beobachtungen. Ich greife jetzt hier mal ein bisschen auf, was der Lektionsschreiber hat. Es geht auch in die Richtung, Moses Wachstum im Herrn war stetig. Er näherte sich dem Herrn immer mehr und bemühte sich, dem Bild Gottes zu entsprechen. Und dann beschreibt er unten, zuerst ging Mose auf den Berg, stieg hinauf zu Gott, 2. Mose 19. Dann ging er auf den Gipfel des Berges, 2. Mose 19, 20, und näherte sich später der Wolke im Dunkel. Bei einer anderen Gelegenheit ging Mose mitten in die Wolke hinein, wo Gott war, und blieb 40 Tage und 40 Nächte bei ihm. Während dieser 40 Tage schenkte Gott Mose 2 kostbare Gaben, die 10 Gebote und dann auch die Stiftshütte, wie sie gebaut werden soll. Dann verbrachte Mose weitere 40 Jahre und Nächte mit Gott, indem er für die Sünder eintrat. Dennoch wünschte sich Mose nach all dem das Wesen Gottes konkreter zu erkennen. Also dieser Wunsch, Mose konkreter noch zu kennen, ja, und da unten ist eine Frage, die stelle ich euch jetzt auch. Kennst du Gott oder weißt du nur etwas über ihn? Das ist das, was du gesagt hast, den Unterschied. Ja, das ist auch an die Zuschauer eine Frage. Kennst du Gott oder weißt du nur was über ihn? Ja, das passt hier die Frage rein, weil wir sehen, wie beziehungsmäßig das ist. Also eine rhetorische Frage. Wir gehen jetzt noch weiter. Die nächste Frage jetzt vom Dienstag. Jetzt kommt's ja. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lesen wir jetzt Vers 18 bis 23, Johannes.
Er aber sprach, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Er antwortete, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr, siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden.
Wir haben ja vorher gerade hier auch aus der Lektion, habe ich gelesen, diese ganzen Kapitel vorher von Kapitel 19, wie Mose nah war bei Gott, wie er 40 Tage dort war und dann nochmal und auf dem Hügel und auf der Spitze des Berges so viele Erfahrungen hatte. Was ist jetzt hier neu? Warum reicht ihm das nicht?
Wenn ich mir das hier anschaue, in Vers 18, er sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Jetzt hören wir ja vorher schon, wir haben drüber gesprochen, Vers 11, die sehen sich ohnehin regelmäßig von Angesicht zu Angesicht. Jetzt haben sie hier verhandelt, dass Gott wieder mit dem Volk bis in das verheißene Land geht. Und ich habe fast den Eindruck, dass Mose jetzt merkt, okay, jetzt oder nie. Gott ist so auf meiner Seite, in Vers 17 wird sehr deutlich, denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen, ich kenne dich mit Namen, dass für ihn jetzt klar ist, okay, jetzt kann ich alles fragen, er wird es mir bestimmt gewähren. Ich stelle mir das so vor, wie bei einem Kind vielleicht, wenn ein Kind mit seinem Vater zu tun hat, und der Vater zeigt ihm gerade, wie lieb er es hat und wie wichtig dieses Kind für ihn ist. Und in dem Moment sagt das Kind, oh ja, gibst du mir ein bisschen Schokolade? Ja, wo man merkt, okay, das ist der Moment da, da darf man auch dreiste Wünsche äußern. Und das passiert hier, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann kommt, was wir in den nächsten Versen sehen, es ist einfach unwahrscheinlich beeindruckend, wie weit sich Gott hier einfach auch herablässt. Von Angesicht zu Angesicht geht aus uns unbekannten Gründen nicht. Ja, Gott hätte sicherlich etwas machen können, dass sie auch von Angesicht zu Angesicht jetzt hier sehen. Aber er macht möglich, was geht, und lässt sie hinterherblicken. Welcher Mensch kann von sich sagen, Gott in der Art gesehen zu haben?
Keiner. Also wenn es hier von der Herrlichkeit spricht, dann haben wir beim ersten Lesen vielleicht den Eindruck, das ist der Glanz und Glitzer und es leuchtet und es ist alles hell und so weiter. Aber die Antwort Gottes klingt eigentlich ganz anders. Da geht es nicht um Schein, sondern da geht es um Sein. Ja? Gott ist gütig und er ist gnädig und er ist barmherzig. Also nicht das äußere Erscheinungsbild, das glänzt und leuchtet, sondern wie Gott wirklich ist. Um das geht's hier. Also die Herrlichkeit sind Gottes ureigenste Eigenschaften, wenn man so will. Nicht der äußere Glanz.
Ich habe das Gefühl, es geht ja eigentlich hier in Vers 13 schon los, wo er sagt, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen. Und ich habe das Gefühl, diese Wege, das ist das, worum es jetzt hier so ein bisschen geht, weil vorher hat Gott ja, wollte ja eigentlich nicht mehr mit dem Volk zusammen sein, er wollte ja eigentlich alle umbringen, dann sagt er, okay, ich schicke aber meinen Engel halt doch noch mit euch. Dann stellt er das Zelt der Zusammenkunft dahin und so weiter, und Mose fragt sich so, was ist denn, also willst du, was sind jetzt deine Wege? So, wie, was ist da los? Und dann kommt Gott hier und vergibt ihn scheinbar, geht doch mit ihm. Und dann sagt Mose so, ja, oh, jetzt will ich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt ihm dann, glaube ich, was er hier wissen wollte, die Wege und ihn zu erkennen. Weil wenn es hier heißt so, ich bin gnädig und ich erbarme mich und so weiter, dann sind das die Wege Gottes, die er mit uns Menschen geht. Und da fühle ich mich immer erinnert an den an Jesaja 55, da in Vers 7. So und 8, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel vergeben. Und, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und das ist das, glaube ich, was der Mose jetzt hier von Gott gezeigt bekommen hat. Das sind die Wege Gottes und so ist Gott wirklich. Da hat er ihn jetzt persönlich kennengelernt, persönlich erlebt, wie Gott diese Wege mit seinem Volk gegangen ist. Von denen, die Jesaja dann hinterher nochmal so auf den Punkt bringt dann.
Interessanter Vergleich. Gibt zu denken, ja.
Es geht offensichtlich um die Wesensart Gottes. Hm. Wie ist Gott wirklich? Und das sagt Gott hier ganz klar. Gütig, gnädig, barmherzig. Ne? Hm. Und natürlich im Umgang mit seinem Volk, aber im Grunde mit jedem Menschen. Mit jedem Menschen. Egal, ob es Sünder ist oder Gläubiger ist, wir sind alle auf die Gnade Gottes angewiesen. Wir kommen nicht drum herum. Wenn Gott nicht so wäre, wie er hier ist, gäbe es keine Erlösung. Mhm. Also das wäre die letzte Konsequenz, wenn man das weiterdenkt.
Interessant, du hast gesagt, die Wesensart, ja. Wir haben ja diese Fähigkeit als Menschen, versuchen wir zu reduzieren aufs Wesentliche. Ne? Wenn ich sage, was macht Johannes als Lehrer aus? Was macht René als Lehrer aus? Ne? Wenn die Studenten uns bewerten, ja, die versuchen das Wesentliche, ein paar Merkmale zu zeigen, die uns unveränderbar machen. Aber jetzt beim lieben Gott, der das ganze Universum hält, der alles ist durch ihn, ja. Was ist seine Wesensart? Der kann ja alles, damit alles funktioniert. Im Leben und Weben wir, ne? Die Atome und alles ist funktioniert, weil er die Energie und das Wissen und das formt und am Leben lässt, ja. Aber was ist sein Wesentliches, ja?
Ich meine, Gott hat natürlich viele Eigenschaften, göttliche Attribute. Dem Hiob zeigt er sich irgendwie als der große Schöpfer. Hier zeigt er sich als der, der eben gütig, gnädig und barmherzig ist. Beides ist richtig, ja. Beides ist wichtiger Bestandteil der Wesensart oder des Charakters oder des Wesens Gottes. Aber hier im Kontext, so wie du eben sagst, die Geschichte, der Götzendienst gerade vorher, da zeigt Gott, wie großartig, vergebungsbereit und gnädig er auch sein kann.
Und das ist vielleicht eine Überraschung auch fürs Universum, weil das nie notwendig war vorher.
Ja, stimmt.
Das hat man vielleicht nicht gesehen, aber jetzt ist es notwendig und jetzt erkennen wir was ganz Tiefes, ne, was vor der Gründung der Welt schon da war, nur wir wussten es nicht.
Ja, die gleichen Eigenschaften kommen im Kapitel 34, im Vers 6 und 7 ja dann noch einmal vor. Da ist die Liste dann sogar noch ein bisschen ausführlicher. Aber gnädig sein, barmherzig sein, das sind wieder die Stichwörter, die hier durchaus ident sind.
Ja. Und das, was du vorhin auch gemeint hast, so mit dem Wesentlichen, so das Volk Israel ist mit denen, also die sind durch das Rote Meer da gezogen haben, das ist ja ein Wunder, wo man dann weiß, so es muss Gott geben, so. Und dann die ganzen Wundergeschichten, die dazwischen auch noch gekommen sind. Und offensichtlich sagt Mose hier, so das ist jetzt ja nicht so das 9 plus Ultra, so das ist nicht das Wesentliche. Wenn ich wirklich Gott erkennen will, wenn ich ihn wirklich erleben will, so mal ein richtiges Erlebnis mit Gott machen will, dann reicht offensichtlich nicht, dass ich ein Wunder erlebt habe, so, sondern das, was Gott hier zeigt, das ist das Eigentliche, wenn man Gott erlebt hat, wenn man eine Erfahrung mit Gott gemacht hat.
Das ist ja ein bisschen in die Richtung, was du im Anfang auch erzählt hast.
Bojan, wo du gerade vorher davon gesprochen hast, dass es eigentlich Gottes Wesen schon immer natürlich in dieser Art gab, das hat sich nicht geändert, aber es war dem Weltall nicht so bekannt, weil einfach diese Situation noch nicht gegeben war. Gott musste noch nicht in dieser Weise auch mit dem ganzen Volk gnädig sein. Ich denke an eine Aussage Ellen White zur Geburt Jesu. Sie beschreibt da im Sieg der Liebe, dass Satan das natürlich mitbekam, dass Jesus jetzt kommen würde, er aber davon ausging, dass er kommen würde, um den Erdkreis mit dem Bann zu schlagen. Bei so viel Bosheit, wie es auf dieser Erde gab, so wie damals bei der Sintflut oder oder ähnlich. Und dann kommt Jesus und schafft Vergebung für die Menschen und lässt sich von ihnen sogar misshandeln. Das ist etwas, das er, obwohl Satan ja Gott ursprünglich so nahe stand, ihn so gut kannte, Satan hat Gott komplett falsch eingeschätzt. Und da frage ich mich schon auch bei uns, und wenn ich mir das hier in dieser Geschichte Israels anschaue, wie oft schätzen wir Gott falsch ein und unterschätzen ihn? Dieses Volk hier hat so oft vor Gott gezittert und dann war es auf der anderen Seite doch untreu, weil es ihm nicht vertraut hat. Angst auf der einen Seite, mangelndes Vertrauen wiederum auf der anderen Seite, ist eine ganz gefährliche Mischung. Und Mose ist hier ein Vorbild, weil er verstanden hat, wie gnädig Gott ist, mit dem kann man reden, mit dem kann man verhandeln. Und am Ende, so sehen wir bei jeder Verhandlung Mose, ja, in Kapitel 32, 33, Gott gibt immer nach und sagt, Mose, ich tue, was du möchtest. Da wird dir wirklich Gottes Wesen in neuen Weise offenbart. Ich denke auch etwas in einer Weise, die für uns maßgeblich sein muss, dass wir einfach verstehen, wir können wirklich ernst mit Gott reden. Wir können ihn wirklich anflehen und wir können darauf vertrauen. Es ist ihm wichtig, was wir sagen.
Ja. Diese Gnade Gottes zu erfahren, das ist ja auch etwas sehr Existenzielles. Ich kann mich erinnern, ich habe einem jungen Ehepaar mal Bibelstunden gegeben. Das Thema war die Wiederkunft Jesu und ich habe versucht zu zeigen, wie schön das wäre, wenn Jesus doch schon gekommen wäre oder sehr bald kommen würde. Ne? Und am Ende der Bibelstunde sagt dann er zu mir, ja, ich bin ja so froh, dass Jesus noch nicht gekommen ist. Ich habe mir gedacht, ja, genau, das habe ich falsch gemacht. Ich habe den Punkt nicht richtig rübergebracht. Aber dann sagt er noch einen Nachsatz. Wäre Jesus vor 5 Jahren gekommen, wäre ich verloren gewesen. Und dann habe ich verstanden, für ihn war das eine existenzielle Erfahrung. Er hat die Gnade Gottes in dieser Bibelstunde sozusagen erlebt. Er hat gesagt, zum Glück war Gott gnädig und hat noch ein bisschen zugewartet, weil sonst wäre ich auch nicht bei den Gläubigen dabei gewesen.
Es ist interessant jetzt, dieses Zitat hier, in das zweite Abschnitt. Es dient zu Gottes Ruhm und Ehre, den Gläubigen seine Tugenden zu verleihen. Er möchte, dass Männer und Frauen das höchste Niveau erreichen. Ja, wenn wir höchstes Niveau denken, manchmal denken wir, oh, dass ich das nicht mehr esse und das und jenes. Seine Herrlichkeit besteht darin, reuige Sünde anzunehmen. Das ist interessant, in welche Richtung das jetzt geht, ne? Und dann unten ist der Römer 2, Vers 4 auch zitiert. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße, zur Umkehr leitet, ja? Warum? Was hat das damit zu tun? Was ist da Besonderes? Ja, anscheinend reicht es nicht, das Gesetz den Menschen zu zeigen. Ja, schon, dann sehen wir, was ist falsch, was ist richtig. Aber welche Funktion hat die Güte Gottes? Bei der Buße.
Wenn ich in Römer 2, Vers 4 denke, dann ist es die Güte Gottes, die zur Buße leitet. Es kann nicht sein, dass ich Angst vor Gott habe und deshalb zur Buße komme. Ich werde mein Verhalten womöglich ändern aus Angst, aber mein Herz ist damit nicht erreicht. Es wird schon deutlich, dass es die Liebe ist, die Liebe erzeugt. Wenn Gott uns mit Liebe und Gnade begegnet, kann er genau diese Liebe, diese Zuneigung zu Gott in unserem Herzen wachsen lassen. Und das ist ja seine Absicht. Also es führt an Gnade, an Güte keinen Weg vorbei, wenn er uns erreichen möchte.
Keinen Weg vorbei. Ich habe es manchmal gesehen bei Menschen, die in schwere Sünde gefangen waren. Ja, mit kleinen Sünden kann man noch so die Ärmel hochkrempeln und sich bemühen. Aber so schwere Versuchungen, wo meine Schwachstelle ist als Mensch, zum Beispiel Männer, die manchmal mit anderen Frauen Probleme hatten oder Pornografie und so weiter, ja, oder Drogen oder was auch immer. Es ging nicht, ja, aber als die Güte Gottes erschien, als sie verstanden haben, etwas Größeres, etwas noch Schöneres, ne? Also ich habe es manchmal erlebt, auch in meinem eigenen Leben, wie die Güte Gottes die größte Kraft ist, die es gibt, ja. Und deswegen, das ist genial hier, was wie Gott sich hier darstellt, was seine eigentliche Herrlichkeit ist. Ja, am Mittwoch wurde dann gesagt, wie oft offenbarte Gott Mose seine Herrlichkeit. Interessanterweise sagt er hier, dieser Kapitel 34 jetzt, wo er jetzt nochmal auf dem Berg ist, wo sich Gott nochmal offenbart, sagt, es ist das siebte Mal erst, schon das siebte Mal. Ne? Und da passiert was und die Zeit ist schon vorgeschritten. Ich glaube, wir müssen zur letzten Seite. Jetzt kommen wir. So ein interessantes Bild jetzt oder Erlebnis, dass uns hier Moses leuchtendes Gesicht, ne? Jetzt passiert auch mit Moses was. Aber der Schreiber sagt uns im vorigen Tag, ja, das war schon das siebte Mal, wo er oben war. Und da ist jetzt was passiert. Lesen wir jetzt noch Vers 29 bis 35, Dennis, wenn du so nett bist.
Als nun Mose vom Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand des Mose, als er vom Berg hinabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte. Da fürchteten sie sich ihm zu nahen. Aber Mose rief sie, da wandten sie sich zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und Mose redete zu ihnen. Danach traten alle Kinder Israels näher zu ihm, und er gebot ihnen alles, was der Herr zu ihm geredet hatte, auf dem Berg Sinai. Als nun Mose aufhörte, mit ihm zu reden, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und immer wenn Mose hineinging vor den Herrn, um mit ihm zu reden, nahm er die Decke ab, bis er wieder herausging. Dann ging er heraus und redete zu den Kindern Israels, was ihm befohlen war. Die Kinder Israels sahen dann das Angesicht Moses, dass die Haut desselben strahlte. Und Mose legte die Decke wieder auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, um mit ihm zu reden.
Ganz spannende Geschichte. Könnte man einen Hollywood-Film machen, ne? Fast. Twilight und wie sie alle heißen, wo die Menschen leuchten und überweltliches Licht. Moses Gesicht leuchtet. Was für ein Phänomen. Was war die Ursache, ist jetzt hier die einfache und schlichte Frage, aber gar nicht so einfach zu lösen. Was war die Ursache, dass jetzt sein Gesicht leuchtet? Der war doch schon 6-mal bei Gott vorher. Was war hier anders? Er hat danach wieder die Gebote gebracht, aber was war jetzt anders?
Also in Vers 29 steht ja, das Angesicht strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Also offensichtlich war etwas in diesem Gespräch, was sie hatten, in dieser Offenbarung der Gnade oder des Charakters der Herrlichkeit Gottes, die jetzt Mose ja gesehen hatte oder gehört hatte, was auf ihn übergegangen ist irgendwie.
Ich meine, es gab vorher schon Begegnungen zwischen Mose und Gott, aber das dürfte jetzt sozusagen der Höhepunkt gewesen sein. Also es war eine kleine Steigerung bis hinauf zum absoluten Höhepunkt. Nicht? Ja. Gott selber zu sehen, mehr geht gar nicht mehr. Ja? Ich meine, was mir aufgefallen ist, Mose nimmt das selber ja gar nicht wahr. Offensichtlich hat er keinen Spiegel mit, um sich das selbst zu sehen. Aber die Leute nehmen das wahr und das beeindruckt schon. Gott strahlt mich als den Menschen an und ich sollte eigentlich diese Liebe Gottes auch nach außen hin weiter strahlen zu den nächsten Leuten, die um mich herum sind. Und dieses Bild finde ich irgendwie schon sehr interessant. Ich glaube, der Gandhi soll gesagt haben, nicht ihr Christen, wenn sie wirklich Christen wären, müssten erlöster aussehen. Hm. Also bei uns muss man das irgendwie sehen, dass wir freudige, glückliche gläubige Christen sind. Und das hat der Mose perfekt wiedergespiegelt, dieses Bild. Nicht nur jetzt äußerlich, sondern er war ja auch gütig und gnädig. Er war eigentlich so wie Gott. Ja. Er hat also diesen Charakterzug, dieses Wesentliche des Charakters Gottes selber in seinem Leben umgesetzt. Und das müssten wir genauso machen. Das ist der Punkt.
Die beiden begegnen sich jetzt schon eine längere Zeit. In Kapitel 2 geht das Ganze ja dann schon los. Mit dem brennenden Dornbusch, jetzt haben wir hier, wie du gesagt hast, das 7. Mal, wo sie sich auch so nahe begegnen und dazwischen unzählige Male, wir wissen nicht wie oft, wo er zur Stiftshütte gegangen ist und sie sich dort dann auch, beziehungsweise zur Wolken- und Feuersäule, wie oft sie sich dort schon gesehen haben, begegnet sind. Und jetzt ist es erst so, vorher noch nicht und wir hören auch nicht von einer Entwicklung, sondern jetzt ist es plötzlich so, später lässt es dann mal wieder nach. Für mich ist es auch ein Zeichen dafür, dass es nicht unbedingt die erste Begegnung ist, die mein ganzes Christsein ausmacht. Mhm. Man ist nicht beim ersten Mal schon gleich erlöst und jeder schaut es sich an, sondern das kann einfach bedeuten, ich brauche ein bisschen, bis ich wirklich diese Erlösung verstanden und für mich angenommen habe, bis ich Christi Wesen und die Frucht des Geistes in mir wirklich so auch strahlen lasse. Das kann auch Mut machen, weil man eben nicht erwarten muss beim ersten, beim zweiten Mal. Man kann aber auch sagen, mit mehr Zeit kann man auch Gott dann noch näher kommen und dann mehr Veränderung sehen in sich.
Ja, das ist es. Also wir haben den Prozess, der uns hier auch die Lektion betont, den wir wirklich hier sehen, wenn wir das lesen, ne? Die vielen Stufen und dann der Höhepunkt. Und wir haben natürlich das Thema, wie es hier steht. Nachdem Gott Mose seinen liebenden Charakter offenbart hat, stieg Mose mit einem leuchtenden Gesicht zum Lager der Israeliten hinab. Wusste er, dass sein Gesicht strahle? Keineswegs. Je näher man Gott ist, desto bewusster ist man sich seiner eigenen Unvollkommenheit, ja? Und im Vergleich zur Heiligkeit Gottes. Was verursachte Mose Veränderungen, die dazu führte, dass sein Gesicht leuchtete? Der Grund lag nicht einfach darin, dass er in Gottes Gegenwart war, denn er hatte den Herrn schon mehrmals zuvor getroffen, ohne dass sein Gesicht also gestrahlt hat. erst als er die Güte und Freundlichkeit Gottes verstand und sich wegen der Schönheit von Gottes Charakter vollständig Gott öffnete, wurde Mose verwandelt. Das ist ein interessanter Aspekt. Und dann wird uns der 1. Korinther 3 gegeben. Lass uns den noch lesen zum Schluss, dass wir sehen, wie das hier verbunden wird. Vielleicht sehen wir da tatsächlich eine neue Verbindung zwischen diesen beiden Ereignissen von Mose und wie Paulus das, Paulus bezieht sich ja auf das Volk Israel hier. Wer möchte es noch lesen? 2. Korinther 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 18.
Ich kann es lesen. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht.
Und der Zusammenhang, nur um uns kurz zurückerinnern, ist genau diese Geschichte in 2. Mose Kapitel 34, ja, wo Mose gestrahlt hat. Dieser siebte Gang auf dem Berg zu Gott, das ist der Zusammenhang. Und jetzt sagt die Bibel, dass viele lesen noch und da ist die Decke auf ihrem Herzen. Und sie sehen nicht die Herrlichkeit im Alten Testament in dem Falle. Sie sehen nicht die Herrlichkeit. Wie wird sie aufgedeckt? Und da wird jetzt Herrlichkeit durch Christus, in Christus. Das heißt, das ist der hermeneutische Schlüssel, würden wir Theologen sagen, der Deutungsschlüssel, wie wir die auch das Alte Testament leuchten lassen können, in dem wir Christus sehen. Das heißt, das hat ja damit was zu tun. Ja, Jesus sagt ja, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie war Jesus? Gütig. Ein Freund der Sünde wurde er genannt und der Zöllner.
Darf ich noch einen Gedanken da äußern? Mose auf dem Berg, Herrlichkeit Gottes, Leuchten. Das erinnert mich auch ein bisschen an die Verklärungsgeschichte. Wieder Berg, wieder Jesus, der leuchtet. Und Mose ist dabei. Ja? Mose und Elia erscheinen dort. Und Ellen White sagt zu dieser Geschichte, die Mose erlebt hat, er hat nicht nur die 10 Gebote, die 9 Tafeln vom Berg mitgebracht, sondern auch das Wissen um den Erlösungsplan. Und das passt natürlich auch zum Verklärungsberg perfekt dazu. Mhm. Lukas ergänzt dann und sagt, sie haben darüber gesprochen, welchen Ausgang Jesus in Jerusalem haben sollte. Da geht es um Erlösung. Ja. Ja, also Mose hat nicht nur die 10 Gebote mitgebracht, sondern auch das Verständnis von Erlösung. Ja. Das spiegelt sich dann wieder in der Stiftshütte und in dem Opferdienst und so weiter. Also das sind erstaunliche Dimensionen. Er hat nicht nur was gesehen, sondern er hat was verstanden.
Hm. Und diese Güte, ja, er ist groß an Güte und Barmherzigkeit, die wird dann Fleisch und Blut durch Jesus Christus zum Anfassen. Ja, für uns, das Lamm Gottes. Da sehen wir, wie verbunden das ist. Und wenn wir das Alte Testament nur gesetzlich, nur historisch lesen, keine Herrlichkeit, ist die Decke noch drauf. Na, das ist ein wichtiger Schlüssel. Und das hat Mose verstanden. Der hatte ja die ganzen rituellen Ordnungen bekommen, alles bekommen, aber das war nicht genug. Ohne den Charakter Gottes auch, was er mit seinen gefallenen Kindern tut, geht es nicht. Ja, und da möchte ich jetzt die Frage an uns alle zum Abschluss stellen. Siehst du schon die Herrlichkeit Gottes oder hast du nur Wissen über ihn? Hiob hat auch mal gesagt, obwohl er Vorbild war, ja, ich habe vom Hörensagen gelesen, gehört, ja. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Ne? Hast du schon nur das Wissen oder siehst du die Herrlichkeit Gottes? Ja, in dem Sinne, schreibt uns in den Kommentaren, wie es euch geht, wo ihr in eurem Leben die Herrlichkeit gesehen habt oder im Wort Gottes. Und ja, wir freuen uns, dass wir dieses schöne Thema heute, so ein Höhepunktthema der Güte Gottes, zusammen nachdenken und besprechen konnten und wünschen euch weiter im Studium Gottes Segen. Ja, ich würde euch auch einladen, dass ihr nochmal diese Texte im Zusammenhang, die ganzen 2, 3 Kapitel lest und das auf euch wirken lässt. Vielleicht werden die Menschen auf uns auch etwas mehr Herrlichkeit sehen, ja? Ja, ihr seid das Licht der Welt, sagt Gott. Gott segne uns. Jetzt wollen wir noch beten.
Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir diese Geschichten haben können, dass wir lernen dürfen, wie es möglich ist, deine Herrlichkeit zu sehen, dass wir jetzt schon durch deine Herrlichkeit umgestaltet werden können in dein Bild. So wollen wir dich bitten, dass du dich uns offenbarst, dass wir dich sehen können, dass wir umgestaltet werden und durch Ansehen verändert werden. Wir wollen dir danken, dass wir dadurch selbst zum Licht werden können in dieser Welt, so wie du das Licht bist. Und so danken wir dir dafür, dass du uns das ermöglichst, und wir wollen dich darum bitten, dass du uns den Heiligen Geist dafür gibst, dass das alles auch Realität werden kann. Hab Dank dafür im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.